SWR 2 Lesenswert Magazin.
Hallo zu Ihrem sonntäglichen Literaturmagazin mit Theresa Hübner am Mikrofon. Die Bücher, die ich heute dabei habe, die sind fast alle eher schmale Exemplare, aber sie haben es trotzdem in sich. Julies Leben zum Beispiel, keine 60 Seiten dick, aber ein intensiver Blick auf das kurze, von Drogen und Gewalt geprägte Leben einer jungen Frau in den USA. Und wir sprechen über das neue Buch von Ronin Steinke, der Autor der sehr erfolgreichen Fritz-Bauer-Biografie. Sein neues Buch heißt Terror gegen Juden und erzählt, wie jüdisches Leben in Deutschland permanent bedroht wird. In Berlin haben wir uns zum Interview getroffen. Und der dünne Roman, den mein Kollege Alexander Wasner Ihnen jetzt gleich ans Herz legt, hat sogar einen auffällig kurzen Titel, einfach nur Park von Marius Goldhorn. Darin geht es um das Leben eines Mannes in der digitalen Dauerberieselung, unser Buch der Woche, dazu gleich mehr, aber vorher ein kurzer Break mit dieser richtig schönen Version von Dance Monkey. Dance Monkey, super schön gecovert von Bette Smith und Kirk Fletcher. Und jetzt zu unserem Buch der Woche. Titel einfach nur Park, der Autor heißt Marius Goldhorn. Kennen Sie wahrscheinlich noch nicht, ist nämlich auch sein erstes Buch. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, den die Infoflut, das ständige Grundrauschen des Internets emotional kaputt macht. Eine Digitaldystopie also. Marius Goldhorn, der Autor, wurde 1991 in Koblenz geboren, ein sogenannter Digital Native, also mit dem Internet aufgewachsen. Mein Kollege Alexander Wasner ist ein kleines bisschen älter, Jahrgang 1965, kennt also sogar noch die Vor-Internet-Zeit und ist von diesem Debütroman richtig beeindruckt.
Momentan ist es ja so, dass viele Menschen ihr Handy oder Laptop dauernd in die Hand nehmen, aber in Büchern, Filmen, Serien tun sie das seltener. Es wirkt unsexy, wenn der Held mit einem anderen Medium beschäftigt ist. Marius Goldhorn hat daraus ein literarisches Prinzip gemacht. Sein Held daddelt den ganzen Roman über. Wahrscheinlich ist die wahre Tagesbeschäftigung eines Digital Native bisher selten so konsequent literarisch durchgestaltet worden. Gleich mit dem ersten Satz geht das los.
Arnold ging in die Einstellungen.
Wenn man in die Einstellungen geht, ändert man was am Computer. Der Satz trennt Generationen. Als Romaneröffnung ist da ein Statement.
Es war 14.21 Uhr. Er änderte die Farbe seines Desktop-Hintergrunds von Orange zu einer Art Gelbgrün, mit dem er eigentlich nichts verband.
Warum er das tut? Weil er es kann. Aber wesentlich mehr Freiheit wird Arnold, der Held in Marius Goldhorns Debüt Park, nicht bekommen als den Wechsel des Bildschirms von Orange zu Gelb-Grün. Und mehr Genauigkeit auch nicht, als die beflissene Mitteilung, es sei 14.21 Uhr. Arnold lebt hochbehütet und finanziell grundgesichert in einer durchdigitalisierten Welt. Und hier, in dieser Wattewelt, versuchen Menschen zueinander zu finden.
Arnold öffnete den Chat mit Odile. Arnold schrieb, ich bin jetzt im Zug nach Paris.
Man merkt es schon, der Schreibstil wirkt etwas infantil. Er erinnert an Markus Osterwalders Kindergeschichten um Bobo Siebenschläfer, kennen Sie?
Heute ist Bobo mit Mama und Papa im Park. Bobo kann es kaum erwarten, all die Tiere zu sehen.
Dem barrierefreien Satzbau des Buchs kann man locker auch mit digitaler Demenz folgen. Die Story von Marius Goldhorns Roman ist schnell erzählt. Ein junger Mann, 25 Jahre, Arnold genannt, reist über Paris nach Athen, um bei einem Filmprojekt seiner Freundin mitzuhelfen. Er trifft sie dort, sie verbringen viel Zeit miteinander bei Dreharbeiten und im Bett. Dann gerät Arnold in den Strudel politischer Verwerfungen und Krawalle und muss das Land verlassen. Der mediale Dauerbeschuss, dem sich Arnold während seiner Europareise aussetzt, bildet das Gerüst dieses Romans. Vieles, was Arnold auf seiner Reise durch Europa auf dem Smartphone liest, ist sehr lustig und bietet erheblichen poetischen Überschuss. Arnold findet im Netz zum Beispiel das Video eines Gesprächs zwischen Papst und Astronauten auf der Raumstation ISS. Er fragt sich, wie viele Billionen Bakterien leben im menschlichen Körper? Gibt es Kakerlakenmilch? Wussten Goethe, Kant, Schubert und Hegel eigentlich, was ein Dinosaurier ist? Und gleichzeitig hören seine Helden Musik. MF Doom, Delia Derbyshire, Massive Attack, Haruomi Hosono oder Hiroshi Yoshimura. Das ist eine Art japanischer, psychedelischer Fahrstuhl-Jazzpunk. Die meisten Interpreten kennt kein Schwein. Aber YouTube hält sowas natürlich auch vorrätig und gelesen wird. Rolf-Dieter Brinkmann, Hubert Fichte, Fernando Pessoa, sehr erlesene 70er, 80er Jahre Hochliteratur, die Großväter der Popliteratur. Arnold ist durch und durch ein bildungsbürgerlicher Snob.
Es ist angenehm, das Lesen. Man kann nichts anderes machen währenddessen. Vor allem muss sich niemand mitteilen oder ausdrücken.
Marius Goldhorn gelingt es, durch den ganzen Roman subtil einen Freiheitsdiskurs mitlaufen zu lassen. Freiheit, den Bildschirm zu verändern, ist das eine. Freiheit, alleine zu sein, ist etwas ganz anderes. Das Lesen selbst ist schon ein Emanzipationsakt gegenüber dem chronischen Informationsoverkill des Bildschirms. Ein seltsamer Überdruss ist im ganzen Buch spürbar. Und mehr noch, eine Grenze, ein vorapokalyptischer Tremor. Seitdem die Welt untergeht, sieht alles besser aus, denkt Arnold. Zuerst hat er bizarre Fantasien. Im Palais de Tokio, dem grandiosen Kunsttempel am Seineufer zum Beispiel.
Arnold dachte darüber nach, wo er die Bombe am besten platzieren würde. Er würde ein Manifest zurücklassen, in dem er sich zu einer tragischen Gestalt stilisierte. Er würde ruhig davongehen, während hinter ihm das Erdgeschoss des Palais de Tokio explodierte.
Das ist natürlich schlimmster Actionfilm-Kitsch. Aber dann landet Arnold in der Mitte des Buchs wirklich in einer Tragödie im Elend des wirtschaftsreformierten Griechenland. Hier soll er bei einem Film mitmachen. Seine Aufgabe ist banal, Klappe machen, Stative tragen, Wasser kaufen, Restaurants raussuchen, U-Bahn-Pläne lesen. Ob es ein Spielfilm ist oder eine Dokumentation, erfährt man nicht. Es ist auch egal, ob irgendwas wahr ist oder erfunden. Das einzig wirklich Wahre ist wahrscheinlich die Liebe zur Filmemacherin Odile. Die ist echt. Schön und bringt wirklich rührende, entlarvende, gefeilte Dialoge hervor.
Am nächsten Morgen wachten sie auf, ineinander geschellt und in Decken. Arnold betrachtete Odile in der Morgensonne. Arnold sagte, ich kaufe uns ein Frühstück. Odile sagte, ich komme mit. Arnold richtete sich auf. Arnold sagte, ich gehe schnell, was willst du? Odile sagte, okay, ich esse alles. Was boykottierst du? Arnold sagte, eigentlich nur Tintenfisch. Odile sagte, okay. Odile sagte, keine Allergien? Arnold sagte, nein. Du? Odile sagte, nein. Arnold sagte, was willst du? Odile sagte, keine Ahnung. Arnold dachte, das war das Vertrauteste, was ich seit langem gehört habe. Odile richtete sich auf und band sich die Haare zusammen. Arnold dachte, was spricht eigentlich dagegen, sich wohlzufühlen?
Irgendwann muss Arnold das Land verlassen, in dem groteske politische Aufstände beginnen. Es geht um Gerechtigkeit, Tierexperimente, internationale Verflechtungen und alles, was Arnold dabei empfindet, ist.
Alle Beteiligten umgab eine angenehme Aufregung.
Da ist sie wieder, die Wattewelt, und holt nun sogar die Apokalypse ein. Natürlich erinnert einen das, was Goldhorn hier macht, an andere Autoren, an Leif Rands Oberflächenschimmern, an Christian Krachts Überdruss, an Clemens Setz' Hang zu seltsamen Analogien. Aber die radikale Konsequenz, mit der Marius Goldhorn seinen Helden digital hochgerüstet durch Liebe und Zeitgeschichte schickt, ist beeindruckend. Gut gelaunt und unheilschwanger, ein scheinbares Paradoxon, mit dem man sich nie zu wohl fühlt und bei dem man trotzdem manchmal laut lachen muss. Marius Goldhorns kleiner Debütroman ist kein Medikament gegen Corona, aber gegen den Corona-bedingten Digitalwahn hilft er sehr gut.
Alexander Wasner hat Park von Marius Goldhorn vorgestellt. Schmale 180 Seiten, erschienen ist es bei Suhrkamp. Und das ist genau da. Bei Suhrkamp erscheint. Das passt so richtig gut. Denn immer wieder hat dieser Verlag im Laufe seiner Geschichte ein Gespür für tolle Autoren und Autorinnen bewiesen und gibt auch immer wieder abseitiger neuer Literatur eine Chance. In dieser Woche hat Suhrkamp 70. Geburtstag gefeiert und wir vom Lesenswert-Magazin gratulieren natürlich auch ganz herzlich. Und der hier, der ist schon weit über 70, hat gerade ein richtig gutes neues Album vorgelegt. Bob Dylan, I Contain Multitudes.
Today and tomorrow and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. Red Cadillac and a black mustache, rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, I can't frolic with all the young dudes. I contain multitudes.
Der Hermann-Hesse-Preis wird alle 2 Jahre vergeben und will Literatur fördern, die im Dienste der internationalen Verständigung, im Sinne des Geistes und des Werkes von Hermann Hesse steht. Ein sehr renommierter Preis, mitfinanziert vom SWR. Und in diesem Jahr geht er an die nigerianischstämmige Autorin Chimamanda Ngozi Adichie für Blauer Hibiskus. Das Buch haben wir hier im Lesenswert-Magazin auch vorgestellt. Adichie ist eine der, vielleicht die einflussreichste afrikanische Schriftstellerin. Sie bekommt den Preis aber nicht allein, sondern auch die Übersetzerin des Buches wird ausgezeichnet, Judith Schwab. Sie hat Blauer Hibiskus ins Deutsche übersetzt. Und das war jetzt nicht etwa so eine schnelle Fingerübung. Der Roman hält nämlich einige übersetzerische Herausforderungen bereit. Und über die hat meine Kollegin Sharon Hodge mit ihr gesprochen.
Guten Tag, Frau Schwab.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie haben Purple Hibiscus von Chimamanda Ngozi Adichie ins Deutsche übersetzt. Jetzt haben Sie gemeinsam mit der Autorin den internationalen Hermann-Hesse-Preis erhalten. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Waren Sie überrascht?
Ich war natürlich überrascht. Es ist ja sehr, sehr lange her, dass ich diesen Text übersetzt habe. Ganze 16 Jahre, 2004 habe ich ihn übersetzt. Aber um es mit Hermann Hesse mal zu sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es war für Chimamanda Adichie der erste Roman nach einigen beachtlichen Kurzgeschichten. Und es war damals auch eine meiner ersten literarischen Übersetzungen.
Ein gemeinsames Debüt also sozusagen.
Ganz genau, ganz genau. Und dass das Buch dann im Lauf der Jahre zu einer Art Meilenstein der jungen Weltliteratur geworden ist, das freut einen als sprachliche Vermittlerin natürlich besonders.
Für alle, die das Buch nicht kennen, die Geschichte spielt in Nigeria und handelt von einer jungen Frau, die in einer sehr privilegierten Familie aufwächst, während das Land um sie herum aber von politischen Unruhen gezeichnet ist. Kambeli, so heißt die Protagonistin, versucht trotzdem aus ihrer kleinen Welt auszubrechen, denn ihr Vater herrscht mit immer schlimmer werdender körperlicher Gewalt über die Familie. Frau Schwab, was war denn für Sie das Eindrucksvollste an dieser Geschichte?
Das Eindrucksvollste war sicher diese Mischung des Buches. Also einerseits schildert sie ja, wie Sie schon sagten, eine traurigerweise überall auf der Welt vorhandene Thematik, nämlich Gewalt, Gewalt in der Familie. Und andererseits tut sie das vor einem exotischen Hintergrund. Das ist für mich eigentlich so diese besondere Spannung dieses Buches.
In Blauer Hibiskus werden die Charaktere mit unterschiedlichen Sprachen und den daran gebundenen Überzeugungen konfrontiert, insbesondere mit der Amtssprache Englisch und mit Igbo, einer der Nationalsprachen Nigerias. Dazu hören wir jetzt mal einen kurzen Ausschnitt.
Omelora, rief der Mann in dem kraftvollen Ton, den Menschen anschlagen, wenn sie jemanden mit seinem Titel ansprechen. Er sprach Englisch mit einem so starken Igbo-Akzent, dass selbst die kürzesten Worte noch eine extra Portion Vokale dazu bekamen. Papa mochte es, wenn die Leute im Dorf sich darum bemühten, Englisch zu sprechen, wenn er dabei war. Er sagte, es sei ein Zeichen ihrer Vernunft.
Jetzt haben wir einen kurzen Einblick in das Zusammenspiel dieser beiden Sprachen erhalten. Wie haben Sie sich denn in der Übersetzung in diese sprachlichen Besonderheiten, ja in diese Zweisprachigkeit hineingefunden?
Das war natürlich schon eine Herausforderung. Man musste sehr viel recherchieren. Wir haben ja sogar dann ein Igbo-Glossar angefertigt, das, glaube ich, sehr hilfreich war. Und man muss auch dazu sagen, vor 16 Jahren war es wesentlich schwieriger zu recherchieren. Heutzutage findet man im Internet fast alles, aber das war damals schon eine Herausforderung. Aber es hat auch einen Riesenspaß gemacht.
Was war denn ansonsten für Sie die größte Herausforderung bei der Übersetzung?
Für mich war die Herausforderung tatsächlich der Ton, die Zwischentöne, das Subtile. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach man eigentlich auch fast nicht lernen kann. Das gehört mehr so zu diesen intuitiven Seiten des Übersetzens. Es geht ja um eine Desillusionierung. Kambeli liebt ihren Vater abgöttisch, sie vergöttert ihn. Und im Laufe des Buchs begreift sie allmählich, dass er ein Tyrann und ein widerwärtiger Gewalttäter ist. Und dieser Prozess, das ist eine ganz subtile Sache.
Was hat es denn mit dem Titel auf sich? Wie wurde Purple Hibiscus zu Blauer Hibiskus?
Das ist eine gute Frage, weil das war eine ziemliche Diskussion. Tatsächlich ist ja Purple zunächst mal lila. Und ich denke auch, sie hat so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, The Color Purple, also die Farbe Lila, der Autorin Alice Walker, auch ein Meilenstein der afroamerikanischen Literatur. Aber Lila Hibiskus klang nicht so wahnsinnig gut. Und deshalb kamen wir zu Blauen Hibiskus, wobei man dazu sagen muss, es gibt diese Unterart und sie gilt als besonders widerstandsfähig und ist so eine Art Metapher für die Widerstandskraft, ja, eigentlich dieser ganzen Familie, die so leiden muss, das hat einfach dann auch sehr gut zu dieser Pflanze gepasst.
Würden Sie das Buch denn als einen neuen Klassiker bezeichnen?
Auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, das Buch war damals überhaupt kein Erfolg in Deutschland. Das ist es erst mit der Zeit geworden. Auch weil sie natürlich dann Amerikaner geschrieben hat. Sie hat ja noch diesen Biafra-Roman geschrieben, aber erst danach wurde es eigentlich mehr und mehr zu einem Klassiker der jungen Weltliteratur.
Frau Schwab, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch.
Judith Schwab, die für die Übersetzung von Blauer Hibiskus von Chimamanda Ngozi Adichie den internationalen Hermann-Hesse-Preis bekommt. Nachhören können Sie das Gespräch auf unserer SWR2-Seite swr2.de. Da stehen dann auch alle Infos zum Buch. So, und eben haben wir ja das Gespräch von Sharon Hodge mit der Übersetzerin Judith Schwab gehört. Und jetzt ist Sharon gleich nochmal dran mit einem Buch, das sie, wie sie mir sagte, sehr berührt hat. Es heißt Julies Leben, hat keine 60 Seiten. Geschrieben hat der französische Autor Emmanuel Carrère. Das Buch spielt aber in den USA in den 90ern in San Francisco in der Drogenszene, wie man so gern zusammenfassend sagt. kein klassischer Roman, eher ein Porträt vielleicht, von Julie, einer jungen Frau, die 18 Jahre von einer Fotojournalistin begleitet wurde und anhand dieser Fotos und mit Hilfe von Emmanuel Carrères Text kommt man Julie in diesem Buch sehr nahe. Man erfährt von ihrem kurzen, von Armut und Drogen bestimmten Leben und auch von ihrem Sterben.
Julie ist tot. Sie ist 36 Jahre alt, als sie 2010 an einer AIDS-Erkrankung stirbt. So geht Julies Leben von Emmanuel Carrère zu Ende. Spoiler? Wohl kaum. Denn schon von der ersten Seite an bereitet Carrère seine Leserinnen und Leser auf diesen unausweichlichen Moment vor. Auf knapp 60 Seiten skizziert der Autor den Kreislauf aus Armut, Drogen, Gewalt und Krankheit, dem Julie zu Lebzeiten nie entkommt. Seine dokumentarische Chronik basiert auf der Arbeit von Darcy Padilla, einer Fotografin, die Julie über 18 Jahre, also die Hälfte ihres kurzen Lebens, mit der Kamera begleitete. Was als Projekt über Armut in Amerika angedacht war, wurde schließlich zum Porträt einer einzelnen Person, Julie. Das Buch führt die Leserinnen und Leser nach Tenderloin, ein berüchtigtes Viertel im San Francisco der 90er Jahre. Und es führt sie hin zu den erschütternden Schicksalen, die sich dort versammeln und die Darcy Padilla mit der Kamera festhält.
Die Geschichten von Dorian, Diane, Stephen und vielen anderen ähnelten sich. Von Armut und Gewalt geprägte Familien, in zartem Alter erste Ausreißversuche, dann Drogen, Prostitution, ein Leben auf der Straße und schließlich die Krankheit, die sie befiel, in Klappergestelle voller Druckgeschwüre verwandelte und letztlich ins schwarze Loch zog. Ein düsteres Zimmer im Hotel Ambassador.
Hier im Hotel Ambassador schießt Darcy Padilla ihr erstes Foto der damals 18-jährigen Julie. Eine Auswahl von Darcys Aufnahmen, die Carrère am Ende seines Textes präsentiert, zeigen Szenen der Verwahrlosung. Die Menschen wirken träge, manchmal aggressiv und oft gefangen in immer denselben miserablen Umständen. Dass die Bilder nicht beschriftet sind, stört nicht, denn was sie dokumentieren, ist symptomatisch für Julies gesamtes Leben. Sie zeigen eines der 6 Kinder, die Julie zur Welt gebracht hat und die fast alle in Obhut genommen wurden. Sie zeigen einen der Männer, mit dem sie einige dieser Kinder bekommen hat und mit dem sie ein paar Jahre ihres Lebens verbrachte, bevor er wieder daraus verschwand. Und sie zeigen einige wenige Momente von Zärtlichkeit, die neben den anderen wie ein seltener Lichtblick erscheinen. Carrères Text wirkt ebenso nackt und ungefiltert wie Darcy Padillas Schwarz-Weiß-Fotografien. Er schockiert die Leser und Leserinnen auf fast beiläufige Art und Weise.
Fast zur selben Zeit wie Darcy machte auch Julie eine neue Bekanntschaft. Allerdings nicht auf einem Cocktailempfang der Soros Foundation, sondern in einer Reha-Klinik für Drogenabhängige, wo sie und ein gewisser Jason in eine Entzugsmaßnahme gekommen waren, die sie allerdings nie beendeten. Jason war als Jugendlicher aus Portland, Oregon abgehauen, wo seine Eltern wohnten, und hatte seither auf der Straße gelebt. Drogen, Prostitution, HIV-Infektion, die übliche Triade, zu der sich in seinem Fall noch ein sehr unterdurchschnittlicher IQ und manisch-depressive Anfälle gesellten, die ihn in den Genuss einer Schwerbehindertenrente brachten.
Mit dem Kontrast dieser unterschiedlichen Lebenslagen hält Carrère der Gesellschaft einen Spiegel vor. Denn wie bei Darcy und Julie, deren Leben sich meist in Parallelwelten abspielen, stellt das Buch die unangenehme Frage: Wie gehen wir mit den Schicksalen von Menschen außerhalb unserer eigenen Realität um? Nehmen wir uns ihrer Geschichten an, so wie Carrère es tut, oder leben wir einfach an ihnen vorbei? Carrère scheut sich nicht, über die Menschen in seinem Buch zu urteilen. So zum Beispiel, als er erfährt, dass Darcy sich mit Hilfe einer der Pflegemütter auf die Suche nach Julies Kindern machen will.
Mit Karens Hilfe versucht Darcy heute, sie und die anderen wiederzufinden und ihnen, wenn sie es wollen, die Geschichte ihrer Mutter zu erzählen. Als sie mir dieses Vorhaben schilderte, war ich mir nicht sicher, ob ich es für eine wirklich gute Idee halten sollte. Und ich gebe zu, dass ich sogar dachte, niemand auf dieser Welt würde je irgendeinen Halt aus dem Wissen beziehen können, aus Julies Bauch gekrochen zu sein.
Solche Sätze klingen hart. Geht es hier schließlich nicht um fiktive Charaktere, sondern um reale Personen. Doch indem Carrère seine eigene Sichtweise hinterfragt, erlaubt er seinen Leserinnen und Lesern auch, sich davon abzugrenzen und ihr eigenes Urteil zu fällen. Mit seiner kurzen Form und den nüchternen Beschreibungen spiegelt sich auch in der Struktur des Buches Julies Lebensgeschichte wider, die wie das Leseerlebnis ein frühes und wenig erfülltes Ende findet. Unvollständig ist das Buch aber nicht, denn es nimmt sich nicht vor, seine Leserinnen und Leser zu retten. Vielmehr zwingt es sie, hinzusehen, Zeuge eines Lebens zu werden, das ohne Darcy Padilla geräuschlos vorbeigezogen wäre.
Diese Leute, die damals 20 oder 30 Jahre alt waren, sind inzwischen tot. Und niemand erinnert sich mehr an sie außer Darcy, die von jedem von ihnen, in Schachteln mit ihren Namen drauf, hunderte von Fotos aufbewahrt. Diese Schwarz-Weiß-Abzüge, auf denen man sie lachen, weinen und ihre Wunden, Ängste und Nöte ausstellen sieht, sind die einzigen Spuren, die von ihrem Erdendasein übrig sind.
Und dank Schriftstellern wie Emmanuel Carrère können wir nun auch von ihnen lesen.
Julies Leben von Emmanuel Carrère ist bei Mattes und Seitz erschienen, übersetzt von Claudia Hamm, kostet 10 Euro. Und das hier sind die ersten Takte von Blackbird, eigentlich natürlich ein Beatles-Song. Aber James Smith hat sich rangewagt an dieses Meisterwerk. Das hier ist seine Version.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, in the light of a dark black sky. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, blackbird fly, blackbird.
Die letzten Takte von Blackbird, gecovert von James Smith. Sie hören SWR 2, Lesenswert Magazin. Ronen Steinke ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Gelernter Jurist, wohnt in Berlin und bekannt ist er zum Beispiel durch seine Biografie über den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer geworden, der unter anderem für die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die 1963 begannen, verantwortlich war. Das neue Buch von Ronen Steinke erscheint morgen, trägt den Titel Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Es ist, das kann man so zusammenfassen, eine Anklage an Rechtsstaat und Justiz, die, so Ronen Steinke, die kleine jüdische Minderheit, die überhaupt noch hier lebt, nicht angemessen schützen. Wir haben uns in Berlin zum Interview getroffen, und zwar vor der neuen Synagoge, ein wirklich schönes Gebäude mit orientalisch anmutenden goldenen Kuppeln. Aber, wie Ronen Steinke sagte, eine Festung.
Ja, wir sehen nämlich unter der Kuppel Sicherheitskameras, mehrere Zäune, Polizei, die vor der Tür steht, Poller, die verhindern sollen, dass Autobomben vor der Tür abgestellt werden. Und all das nicht, weil da drin Goldbarren gelagert werden oder dergleichen, sondern weil da drin kleine Mädchen sich auf ihre Bat Mitzwa vorbereiten oder Senioren sich zum jüdischen Teenachmittag treffen. Und das ist leider das, was notwendig ist in Deutschland heutzutage, wenn sich jüdisches Leben irgendwo versammelt und irgendwo organisiert wird, muss es geschützt werden wie eine Festung. Das, ja, willkommen in meiner Normalität. Das ist Deutschland im Jahr 2020.
Ja, Deutschland im Jahr 2020. In die Synagoge durften wir leider nicht rein, haben uns dann aber für das Interview in den Innenhof gesetzt. Dass wir uns an der Synagoge treffen, hatte Ronen Steinke vorgeschlagen. Wer aber sein Buch liest, dem wird klar, oder sagen wir mal, mir ist beim Lesen klar geworden, dass man, wenn man prägnante Orte für jüdisches Leben unter Extrembedingungen sucht, dass es diese Orte im Prinzip in der ganzen Bundesrepublik gibt.
Wir haben für dieses Buch zum ersten Mal alle Chroniken, die es von antisemitischen Gewalttaten gibt, zusammengefügt, wie Puzzlestücke. Es gibt mal eine Dokumentation über ein paar Jahre hier, ein paar Jahre dort, Bundesland hier, Bundesland da. Wenn man das alles zusammenfügt, da hat man eine Karte der Bundesrepublik, in der eigentlich überall Punkte sind für Anschläge, für Friedhofsschändungen, für Übergriffe auf Menschen. Da ist kein Bundesland ausgespart, da ballen sich die Dinge, also eher in Hessen und in Südwestdeutschland als in Ostdeutschland sogar. Und übrigens auch keineswegs nur von rechts. Der erste Bombenanschlag auf eine jüdische Gemeinde, das war am 9. November zum Gedenken an die Pogromnacht im Jahr 1969 in Berlin. Und es wurde von einer linken Gruppe die Bombe gelegt, von der Gruppe Kunzelmann, die also sozusagen Kern der Kommune 1 waren. Und die haben einen Bombenanschlag, der zum Glück gescheitert ist, auf die jüdische Gemeinde versucht. Genauso die Anschläge von muslimischer Seite, von muslimischen Antisemiten und dann auch die Gefahr von rechts. Also es prasselt von verschiedensten Seiten ein auf eine jüdische Community, die winzig ist und die verstreut ist auf viele Städte in Deutschland.
Und genau mit dieser jüdischen Community sind Sie ja ins Gespräch gekommen, und zwar mit ganz verschiedenen Akteuren. Es gibt die normale jüdische Familie, die Mutter, die sagt, ich habe Angst, mein Kind hier in die jüdische Schule zu bringen. Es gibt Rabbinerinnen, Rabbiner, Gemeindemitglieder, die Sie zu Wort kommen lassen. Es gibt einen jüdischen Polizisten, den Sie zu Wort kommen lassen. Welche dieser Geschichten war für Sie oder steht für Sie besonders exemplarisch für die Bedrohung, die diese Gemeinschaft gerade erlebt?
Also ein Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Süddeutschland hat mir einen ganz eindrucksvollen Satz gesagt. Auch wir in dieser Gemeinde haben nicht alle Sicherheitsvorkehrungen, die der polizeilichen Gefährdungsanalyse entsprechen.
Das heißt, die Polizei sagt, so müsste es eigentlich sein, damit es sicher ist hier bei euch, damit ihr hier sicher beten, leben könnt. Aber?
Aber dafür müsst ihr erstmal Anträge stellen, wenn ihr da Hilfe bei wollt. Und in Wirklichkeit müsst ihr erstmal Geld auf die Seite legen und euch selber drum kümmern. Das heißt, obwohl die Polizei für Gefahrenabwehr zuständig ist, sieht sie sich nicht selber erstmal in der Pflicht, dagegen etwas zu tun, sondern überlässt es den Gemeinden selber. Und die Anträge werden dann vielleicht bewilligt, vielleicht nur zum Teil bewilligt. Das dauert alles sehr lange. Und in der Zwischenzeit lässt die Polizei eine Gefahr sehenden Auges offen. Und dann kommt manchmal von der Polizei der Einwand, naja, Juweliere sind ja auch in Gefahr und auch da muss sich der Juwelier selber darum kümmern, sein Sicherheitsglas zu besorgen. Naja, da fröstelt es mich, wenn ich diesen Vergleich höre. Die jüdischen Gemeinden treffen sich ja nicht, um Geld zu verdienen oder um irgendwie was besonderes Luxus zu frönen, sondern einfach dafür, ihr Grundrecht auf Religionsfreiheit auszuüben, ihren Kindern ihre Kultur irgendwie weiterzugeben, sich zum Gottesdienst zu treffen. Und wenn das nicht möglich ist, ohne dass man davor Bewaffnete hinstellen muss, ja, dann muss dafür der Rechtsstaat aufkommen. Das ist ein Zustand, der darf den Rechtsstaat nicht so kalt lassen, wie er es derzeit noch tut.
Das ist genau das, was Sie in dem Buch auch quasi nachweisen als Staatsversagen.
Ja, das ist ein politisches Problem, dass sich die Sicherheitsbehörden da nicht ausreichend in der Pflicht sehen. Und das muss man auch politisch anpacken. Das geht so nicht weiter.
Eine weitere Geschichte, die Sie erzählen, ist die des jüdischen Polizisten.
Ja, ich habe mich mit einem jüdischen Polizisten hier in Berlin unterhalten, der so alt ist wie ich. Und der erzählte, wie er in den 90er Jahren als Jugendlicher von arabischen Jugendlichen in seinem Freundeskreis verprügelt wurde mit dem Argument, dass sozusagen er schuld ist an Dingen, die Israel tut. Er hat eigentlich den schockierenden Satz gesagt, ich habe das nie bei der Polizei angezeigt, was für mich eigentlich normal war. Und ich glaube, das ist ein ganz bezeichnender Satz. Das ist ein Zustand, der ist für viele Juden normal. Dieses Gefühl von Bedrohtheit, dieses Gefühl von, man darf sich nicht unüberlegt zeigen und offenbaren. Das ist ein Zustand, mit dem Juden, Jüdinnen seit Jahrzehnten leben. Aber man darf sich nie einreden, dass dieser Zustand normal ist. Der ist nicht normal. Und man darf sich nicht damit abfinden. Damit hat man sich schon viel zu lange abgefunden.
Und das ist natürlich auch dann die Intention Ihres Buches, da einen Aufschrei zu bewirken, ein Macht mal was. Halten Sie den Zeitpunkt im Moment dafür für besonders günstig? Denn im Moment führen wir eine Debatte über Rassismus, Rassismus vor allem gegen dunkelhäutige, schwarze Menschen. Wir führen eine Debatte über die Rolle der Polizei in diesem Land. Ist das ein besonders guter Zeitpunkt, um eine Debatte über die Rolle des Staates beim Schutz gegen Antisemitismus der jüdischen Gemeinschaft, das ins Spiel zu bringen?
Man wird, glaube ich, sehen müssen, ob diese Debatte jetzt auch wieder vorüberzieht, ohne dass sich etwas ändert. Wir haben es nach Halle gesehen, dass vor den jüdischen Gemeinden kurz die Polizeiposten verstärkt wurden. Ein paar Wochen später ist dann wieder alles zum normalen Zustand zurückgekehrt. Ja, der gute Moment dafür wäre vor 30 Jahren gewesen, glaube ich. Im Grunde genommen haben wir eine antisemitische Gewalt, die sich, so sagen es die Dokumentation, die Statistiken, von Jahr zu Jahr verschärft hat in den letzten Jahren. Die Anschläge nehmen zu, die Übergriffe nehmen zu. Und die polizeilichen Schutzmaßnahmen nehmen nicht zu. Dagegen aufzubegehren ist absolut überfällig. Und das geht Hand in Hand damit, dass es auch Musliminnen so geht und Schwarzen so geht. Das ist alles das gemeinsame Problem, dass der Rechtsstaat marginalisierte Gruppen nicht so sehr erhört wie die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist nicht nur ein Problem der Sicherheit, das ist ein Problem der Gerechtigkeit.
Der Autor Ronin Steinke, in Berlin haben wir uns vor der neuen Synagoge über sein neues Buch unterhalten. Terror gegen Juden heißt es, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Morgen kommt es raus im Berlin Verlag. Und das sind The Chorale, Dreaming of You.
Up of my heart when it skips a beat.
Skips a beat.
Can't feel no pavement right under my feet.
Under my feet.
I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
SWR 2 lesenswert, das Magazin an diesem Sonntagnachmittag, und wir gehen nach Venezuela. Das Land befindet sich im Dauernotstand, ist bettelarm, die Kriminalität wächst. Klar, dass auch die Literaturszene quasi gar nicht mehr existent ist. Publiziert wird kaum noch, die Buchläden sind zu. Klar, wer liest schon Bücher, wenn der Magen knurrt, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit für neue Autorinnen und Autoren, sich zu den gesellschaftlichen Konflikten zu äußern. Das digitale Literaturportal La Vida de Nos, unser Leben. 2017 gegründet, behauptet sich die Plattform, gibt den Autorinnen und Autoren eine Stimme, auch oder trotz der Pandemie. Peter B. Schumann berichtet über La Vida de Nos.
La Vida de Nos ist eine der vielen Versuche von Verlagen, Buchhandlungen, Universitäten oder Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sich in ihrer verzweifelten Lage Gehör zu verschaffen. Unter den diversen Plattformen nimmt La Vida de Nos eine Sonderstellung ein.
Wir existieren jetzt bereits seit 3 Jahren und haben mehr als 300 Geschichten von nahezu 200 Autoren publiziert, davon viele auf Englisch. Mehrere von ihnen wurden ausgezeichnet. Monatlich erreichen wir inzwischen rund 10.000 Leser.
Kein anderes digitales Medium in Venezuela publiziert Literatur im Netz so erfolgreich. Der bekannte Romancier Héctor Torres ist einer der Herausgeber der Plattform.
La Vida de Nos nace como una iniciativa en principio de Albo Rodríguez.
La Vida de Nos geht auf eine Initiative meiner Kollegin Albo Rodríguez zurück. Sie wollte einen Ort für aktuelle Geschichten über Venezuela aus der Sicht unbekannter Menschen schaffen. Die Texte sollen sowohl journalistisch als auch literarisch sein und einfach geschrieben für ein großes Publikum.
Rodríguez und Torres wollen keine traditionellen Reportagen, Kommentare, Chroniken oder Ähnliches veröffentlichen, sondern ziehen ein alternatives Format des Erzählens vor, das sie schlicht Geschichten nennen.
Es ist eine neue Form der Kommunikation mit dem Leser. Dieser erhält ständig erschreckende Informationen, aber meist nur Zahlen oder Daten, deren menschliche Dimension gar nicht erfassbar ist. Wir greifen deshalb solche einzelne Fälle auf und lassen unsere Autoren über deren Kontext, die Vorgeschichte, den Ablauf und die Folgen berichten, damit der Leser die Tragweite des Geschehens erfasst und mehr als nur eine Zahl sieht.
Die meisten Geschichten behandeln unglaubliche Schicksale, wie beispielsweise die Opfer der Willkürjustiz in dem autoritären Regime von Präsident Maduro. Ein junger Bankangestellter wurde verdächtigt, zu einer Gruppe angeblicher Terroristen zu gehören, die er überhaupt nicht kannte. Dennoch landete er für 3 Jahre im Gefängnis. Erst als er wegen der brutalen Haftbedingungen beinahe krepierte, wurde er begnadigt. Damit solche Fälle nicht vergessen werden, veröffentlichte La Vida de Nos diese und weitere Geschichten unter dem Titel »Sie sind politische Gefangene, wir sind es auch«. Héctor Torres.
Das war unser erstes Serienprojekt. Wir haben zunächst in einem Aufruf Autoren gesucht, die dann in einem Workshop mit unserer Form des Geschichtenerzählens vertraut gemacht und schließlich die endgültige Auswahl von 6 Texten betreut. Beraten hat uns dabei das Foro Penal, eine Menschenrechtsorganisation zur Unterstützung politischer Gefangener. So konnten wir jene unbekannten und unsinnigen Fälle sichtbar machen, von denen sonst niemand berichtet.
Seit die Pandemie Venezuela heimsucht, haben Alba Rodriguez und Héctor Torres das Themenspektrum erweitert. Dazu gehören Geschichten von Venezolanern, die in dieser schwierigen Zeit anderen beistehen, wie die Gruppe von Bewohnern, die in ihrem Stadtviertel Essen für die Alten organisieren, die unter der miserablen Versorgungslage besonders leiden. Oder von dem Dorflehrer, der auf seinem Fahrrad zu den Schülerinnen und Schülern fährt, um die Schulhefte einzusammeln und sie bei sich zu Hause zu korrigieren.
Venezuela erlebt eine systematische Zerstörung existenzieller Strukturen, wo die Ärmsten sich mehr vor der Angst, aus Hunger zu sterben, fürchten, als vor der Ansteckung durch das Virus. Deshalb haben wir von Beginn der Pandemie an unser Augenmerk besonders auf Geschichten gerichtet, die Hilfsbereitschaft und solidarisches Handeln vermitteln.
So teilte vor kurzem Héctor Torres mit. Und er verwies darauf, dass La Vida de Nos gerade eine weitere Serie aufgelegt hat, Los Confinados, die Verbannten. Dabei hat sie die kolumbianische Menschenrechtsorganisation De Justicia, Recht und Gerechtigkeit, unterstützt. Denn ihr Thema ist die venezolanische Massenflucht ins Nachbarland.
Nach Kolumbien sind in den letzten Jahren 1,8 Millionen Menschen aus Venezuela vor der Aussichtslosigkeit und der Gewalt in unserem Land geflohen. Viele von ihnen gelang es, eine bescheidene Existenz aufzubauen, die oft von der Pandemie vernichtet wurde. Auf solche menschliche Tragödien unserer Landsleute haben wir in dieser Serie unseren Blick gerichtet.
La Vida de Nos zeigt mit seinen Chroniken des Elends und der Selbstbehauptung ungeschminkt die Wirklichkeit unsäglicher Verhältnisse, unter denen die Bevölkerung seit langem leidet. Erstaunlicherweise hat die Zensur bisher nicht eingegriffen.
Wir sind uns jedoch bewusst, dass sie jederzeit zuschlagen könnte. Deshalb achten wir sehr darauf, dass keine Vorwürfe erhoben werden, die nicht beweisbar sind. Es kommt aber vor, dass Leser in ihren Tweets daraufhin das Regime attackieren. Wir selbst können nichts anderes machen, als uns so unangreifbar wie möglich zu verhalten.
La Vida de Nos ist, wie venezolanische Literatur im Internet ganz allgemein, ein Nischenphänomen. Es existiert in einem kulturellen Bereich, den Maduro und sein Zirkel längst abgeschrieben haben. Eine literarische Plattform wie Unser Leben hat sich einen Freiraum geschaffen und dokumentiert hier das andere Venezuela.
Die digitale Literaturplattform La Vida de Nos aus Venezuela. Peter B. Schumann hat für SWR 2 Lesenswert Magazin berichtet.
slow motion. A change is in the air, moving way above the noise.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so Bücher, die lese ich einfach immer wieder und auch nach dem vierten oder fünften Mal lesen, begeistern sie mich noch oder noch besser. Ich entdecke was ganz Neues oder lese die Geschichte ganz neu, einfach weil ich anders älter geworden bin, meistens. Meiner Kollegin Caroline Kurz geht's genauso, sagt sie. Und eines dieser immer wieder Bücher für sie ist Das Parfüm von Patrick Süskind. Das ist vor 35 Jahren erschienen, der bisher einzige Roman Süskinds, der ja als Sonderling gilt. Keine Interviews, kaum Fotos. Vielleicht muss man ja auch ein bisschen eigen sein, um so eine ungeheuerliche Geschichte wie Das Parfüm zu schreiben. Die erste Auflage hatte gerade mal 10.000 Exemplare. Mittlerweile kann man Das Parfüm in fast 50 Sprachen lesen, sogar auf Latein, wenn man denn will. Caroline Kurz jedenfalls hat mal nachgezählt. Sie hat es mindestens 5-mal gelesen, zuletzt fürs Lesenswertmagazin.
Ich gestehe, ich hatte Bedenken vor der Wiederbegegnung mit Grenouille, dem sehr wenig heldenhaften Helden aus Das Parfum. Nicht nur, weil unser letztes Rendezvous schon über 10 Jahre her war, sondern vor allem, weil ich dieses Buch immer so idealisiert hatte. Würde es standhalten? Entdeckt habe ich es im Sommer 1995. Da war ich 16 und Das Parfum war auch schon 10. Es stand in einem Bücherregal für Besucher im Haus meiner Tante in Südfrankreich. Der absolut perfekte Ort, um diesen Roman zu lesen. Aber das wusste ich da natürlich noch nicht. Schon nach den ersten Sätzen hing ich am Haken.
Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Er hieß Jean-Baptiste Grenouille. Und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt, auf das flüchtige Reich der Gerüche.
Daran war alles neu. Nicht nur dieser Tonfall, dieses leicht antiquierte und dabei doch so schneidend präsente, sondern auch der subtile Witz und Größenwahn. Hier schickte sich einer an, eine Geschichte zu erzählen, die Epoche machen wollte. Tatsächlich wuchs sich Das Parfum zu einem der erfolgreichsten Romane des 20. Jahrhunderts aus. Und zwar, davon bin ich überzeugt, nicht trotz seines abseitig wirkenden Schwerpunkts, sondern genau deswegen. Denn egal, ob der jeweils lesende Mensch bis dahin wenig Sinn für Gerüche gehabt hatte oder, wie ich, mit überwacher, überkritischer Nase durch die Landschaft marschiert war, in beiden Fällen verfing die Faszination jener unsichtbaren Welt aus Düften und Gestank sofort. Patrick Süskind erweckte sie zum Leben wie niemand vor ihm. Sein Protagonist Grenouille hat selbst übrigens keinerlei Körpergeruch, aber er riecht alles, schon als neugeborenes Waisenkind in der Obhut eines Mönchs.
Die winzigen Nasenflügel um die 2 winzigen Löcher im Gesicht des Kindes blähten sich wie die Näpfe einer jener kleinen fleischfressenden Pflanzen, die man im botanischen Garten des Königs hielt. Und wie von diesen schien ein unheimlicher Sog von innen auszugehen. Das geruchlose Kind roch ihn, Pater Terrier, schamlos ab. So war es. Und er kam sich mit einem Mal stinkend vor, nach Schweiß und Essig, nach Sauerkraut und ungewaschenen Kleidern.
Der Untertitel des Romans lautet »Die Geschichte eines Mörders« und auch die einleitenden Worte lassen keinen Zweifel daran, dass aus Grenouille etwas Übles werden wird. Seinen ersten Mord begeht er fast folgerichtig schon recht früh. Ich weiß noch, dass ich das damals ungeheuerlich fand in seiner Konsequenz, denn Grenouille tötet ein Mädchen, einfach um hautnah seinen betörenden Duft in sich hineintrinken zu können. Es ist ein Zwang, ein Sinnenrausch und eher beiläufig ein Kapitalverbrechen. Zugegebenermaßen, und das ist die süße Ambivalenz, kam und komme ich nicht umhin, diesen hässlichen, verwachsenen, kaum sprachfähigen Gnom von Grenouille auch zu bewundern. Diesen zähen Zeck, wie Süskind ihn nennt, der sich in der stinkenden Stadt Paris vom ungelernten Gerbergehilfen hochbuckelt bis in die Duftwerkstatt des alternden Parfümeurs Giuseppe Baldini. Dort wirkt er seine Wunder, und diese Szenen haben nichts von ihrem Zauber verloren.
Anscheinend wahllos griff Grenouille in die Reihe der Flakons mit den Duftessenzen, riss die Glasstöpsel heraus, hielt sich den Inhalt für eine Sekunde unter die Nase, schüttete dann von diesem, tröpfelte von einem anderen, gab einen Schuss von einem dritten Fläschchen in den Trichter und so fort. Der Duft war so himmlisch gut, dass Baldini schlagartig das Wasser in die Augen trat. Dieses Parfum war kein Parfum, wie man es bisher kannte. Das war ein völlig neuartiges Ding. Man vergaß mit einem Schlag die Ekelhaftigkeiten um sich her und fühlte sich so reich, so wohl, so frei, so gut.
Egal wie oft ich den Roman lese, jedes Mal verliere ich mich in Tagträumen, die von der Macht solch nie gekannter Düfte handeln und obwohl sehr vieles von dem, was in dieser Geschichte noch erzählt wird, in höchstem Maße unrealistisch, ja unglaubwürdig ist, will ich daran glauben. Ich will sogar jenes geniale, mörderische, überirdische Parfum für möglich halten, das Grenouille sich später ausdenken wird und dem der Roman seinen minimalistischen Titel verdankt. Die Technik, die Grenouille zur Herstellung seines Krönungsduftes braucht, kann er nur in Grasse lernen. Das liegt in Südfrankreich, gar nicht so weit weg vom Haus meiner Tante, wo ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe. Im Sommer flirrt dort die Luft von den Aromen der Côte d'Azur. Allein der Lavendel sendet Wolken aus, die so dicht sind, dass man sich drauflegen möchte. Ich kann sagen, es verstärkt die Wirkung erheblich, wenn man die Geschichte dort liest, wo sie spielt. Den haarsträubenden Vorahnungen kann man sich aber auch überall sonst hingeben.
Grenouille genoss es, seine Kunst zu perfektionieren. Die edelsten aller Blüten ließen sich ihre Seele nicht einfach entreißen. Man musste sie ihnen regelrecht abschmeicheln. In einem besonderen Beduftungsraum wurden sie auf mit kühlem Fett bestrichene Platten gestreut und mussten sich langsam zu Tode schlafen. Erst nach 3 oder 4 Tagen waren sie verwelkt und hatten ihren Duft an das benachbarte Fett abgeatmet. In jedem Fall war die kalte Enfleurage das raffinierteste Mittel, zarte Düfte einzufangen.
Dieser Roman hingegen, der so saftig und gleichzeitig hintergründig, so intelligent und aufregend die Geschichte eines außergewöhnlichen Mörders erzählt, ist, auch 35 Jahre nach seinem Erscheinen, ein raffiniertes Mittel, um sich vorübergehend aus der Wirklichkeit abzumelden. Und wann war eine Realitätsflucht je angezeigter? Mit Berieselung ist das aber bitte nicht zu verwechseln. Das Parfum zeigt Menschen, alle Menschen, in ihrer Gier, ihrer Fehlbarkeit und ihrer oft viehischen Natur. Das soll nicht verschwiegen werden, aber es ist auch eine Feier des Lebens selbst, eine höchst unorthodoxe Bühne für das Eigenbrötlertum und ein Hochamt der kunstfertig prallen literarischen Sprache. Ich bin froh, dieses Buch gerade jetzt wieder gelesen zu haben. Es ist wie der Besuch bei einem Freund, der auf die schiefe Bahn geraten ist, an dessen Erzählungen man sich aber einfach nicht satt hören kann.
Caroline Kurz war zu Besuch bei einem guten Freund. In diesem Fall war sie zu Besuch bei Patrick Süßkind und seinem Roman Das Parfüm. Und damit geht das Lesenswertmagazin an diesem Sonntag auch schon zu Ende. Mit dabei waren die Bücher Park von Marius Goldhorn, Blauer Hibiskus von Chimamanda Ngozi Adichie, übersetzt von Judith Schwab, Julies Leben von Emmanuel Carrère. Und falls Sie nochmal nachlesen möchten, alles Titel, Verlag, andere Infos zum Buch oder zur Sendung brauchen, ja, dann gehen Sie am besten auf unsere Homepage swr2.de. Das Lesenswertmagazin, das kommt wieder am nächsten Sonntag. Ich sage Tschüss, mein Name ist Theresa Hübner. Viel Spaß beim Lesen.